Herzlich willkommen zum Sonderprogramm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Dagmar Keberlova zu den aktuellen Nachrichten. Die höchsten Verfassungsvertreter der Tschechischen Republik haben heute Kränze zum Grab des unbekannten Soldaten auf dem Prager Berg Vítkov niedergelegt. Somit wurden die Feierlichkeiten anlässlich des 57. Jubiläums der Kapitulation des nazistischen Deutschlands und des Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen. Eine Fortsetzung dieser Feier des Tages der Befreiung war die Ernennung von drei neuen Generälen durch den tschechischen Präsidenten Václav Havel auf der Prager Burg. Präsident Havel hat auch František Feitl, Kriegspiloten aus dem Zweiten Weltkrieg, zum Generalleutnant erhoben. Ein 29-jähriger Soldat der US-Armee ist am Dienstagnachmittag aufgrund einer Verletzung, die er bei einer Übung im tschechischen Militärübungsraum Hradiště erlitten hat, gestorben. Der Soldat hatte einen Unfall mit einem Transportwagen, der Brennstoff befördert hat, teilte heute der Sprecher der amerikanischen Einheit Scott Gibson der Nachrichtenagentur ČTK mit. Die Bewohner und Besucher der tschechischen Hauptstadt können heute anlässlich des Nationalstaatsfeiertages die Sitze der beiden Kammern des Parlaments besuchen. Die Räumlichkeiten des Abgeordnetenhauses sind für die Öffentlichkeit heute bis 16 Uhr, die des Senats bis 17 Uhr zugänglich. Der erste Reaktorblock des AKW Temelin liefert seit Dienstagnachmittag keinen Strom ins Versorgungsnetz des Landes. Im Rahmen der dynamischen Tests wurde der Turbogenerator abgestellt und die Leistung des Reaktors wurde gesenkt, teilte heute der ČTK, der Sprecher des AKW Milan Nebesář mit, und fügte hinzu, dass nach der Beendigung der Arbeiten der Turbogenerator an das Versorgungsnetz wieder angeschlossen wird. Soweit die Nachrichten durch das Sonderprogramm von Radio Prag, führt sie nun Lothar Martin.
Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause an den Rundfunkgeräten, ich begrüße Sie zum Sonderprogramm von Radio Prag anlässlich des 8. Mai, der hierzulande Staatsfeiertag ist und nach wie vor als der Tag der Befreiung begangen wird, da er vor 57 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutet hatte. Daher hören Sie heute nicht das gewohnte Tagesecho und das Wirtschaftsmagazin, sondern die schon erwähnte Sondersendung mit zwei längeren Beiträgen. Kommen wir gleich zum ersten von Ihnen. Warum sind die deutsch-tschechischen Beziehungen komplizierter als etwa die deutsch-polnischen? Warum werden die Fragen zur beiderseitigen Geschichte immer wieder gestellt und ständig aktualisiert? Wird der Inhalt der tschechischen Zeitungen dadurch beeinflusst, dass sie sich zum Großteil in deutschen Händen befinden, wie es der tschechische Kultusminister Pavel Dostal kürzlich zum Ausdruck gebracht hat? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat Markéta Maurová ein Seminar besucht, das von der Vereinigung der tschechischen Historiker veranstaltet wurde. Im Anschluss daran bat sie Professor Dr. Jaroslav Pánek, den Direktor des Instituts für Geschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, ans Mikrofon. Das Interview mit Professor Pánek möchten wir Ihnen nun im ersten Teil unseres Sonderprogramms zu Gehör bringen.
In der heutigen Zeit werden die Themen der tschechisch-deutschen, tschechisch-sudetendeutschen, tschechisch-österreichischen Beziehungen dieses Thema ist sehr aktuell geworden. Diskutiert wird aber auch, wie diese Thematik in Medien bearbeitet wird. Wie sehen Sie diese Frage an?
Ja, die Frage ist natürlich kompliziert und man müsste über mehrere Niveaus sprechen. Aber hier sprechen wir insbesondere über relativ niedriges Niveau, also Qualitätsniveau der tschechischen Presse. Einerseits muss man sagen, dass es nicht am wichtigsten ist, dass es in ungefähr 90% in den Händen des deutschen Kapitals ist. Aber dass höchstwahrscheinlich die Eigentümer dieser Presse ein Typ, möglicherweise Konsummedien oder etwas solches vorbereiten, was nicht von kulturellem Wert so hoch ist, wie man sein sollte. Also das ist am wichtigsten. Andererseits meine ich, dass es natürlich auch wichtig ist, dass so große Mehrheit der Presse in den Händen eines Nachbarstaats ist, aber nicht in dem Sinne, dass es feindlich wäre, aber doch, die Eigentümer sind nicht ohne Bedeutung und falls sie nicht in der kulturellen Realität der Tschechischen Republik orientiert sind, sieht man es dort. Und das ist auch negativ. Also wir sehen eine gewisse Primitivisierung der tschechischen oder in der tschechischen Sprache herausgegebenen Presse, und das ist sehr schlecht.
Das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf die Geschichtsfragen, sondern...
Nein, überhaupt nicht. Das ist so, dass wir dort insbesondere Inserts-Angelegenheiten, Reklame und so weiter sehen. Dann die Fragen des wirklich einfachsten Lebens. Aber Interpretation der Probleme, der heutigen Probleme, so wie zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeine oder Neuzürcher Presse oder etwas solches, ist dort leider so wenig wie nichts.
Wenn wir jetzt doch auf die Geschichtsthemen gehen, Sie haben von der Reinterpretation der Geschichte gesprochen. Was kann man darunter verstehen?
Ja, das ist auch ziemlich kompliziert. Also die Reinterpretation ist ein Prozess, ein immer laufender Prozess der Umwertung der Geschichte. Das ist normal, notwendig und es ist überall. Das ist ganz normal. Aber die ganz negative Reinterpretation, leider hier in manchen Kommentaren in einigen Zeitungen so vereinfacht ist und leider auch so nah der halb narzisstischen oder postnazistischen Propaganda so nah ist, dass es eine Bewertung oder eine Interpretation der tschechischen Geschichte bringt, die, wie man auch jetzt sehen kann, ganz unannehmbar für die Mehrheit der Bevölkerung Tschechiens ist. Und das ist ein Problem. Hier sollte eine Diskussion zwischen den Medien und der Bevölkerung sein. Kritisch und allgemein, natürlich kritisch, aber das ist nicht normale Kritik, das ist keine Diskussion, das ist eine Negation, das ist schlecht.
Sie betonen, dass sich diese Negation auf keine tiefen Kenntnisse stützt.
Leider, ja. Ich muss sagen, ich sehe dort auch meine ehemaligen Schüler oder Studenten aus der Universität, sogar aus dem Anfang der 90er Jahre. Leider gerade diese Journalisten gehörten zu den schlechtesten. Ja, also sie sind ganz wenig informiert, und nicht nur diese Historiker vom Fach, sondern auch mehrere Publizisten, die überhaupt nichts über Geschichte wissen, aber sehr gerne es kommentieren, analysieren und so weiter. Aber leider, das ist nicht kultureller Weg zum Verständnis der Geschichte.
Sie haben hier auch einige konkrete Beispiele der eigentlich Fälschung der Geschichte genannt. Zum Beispiel Annonce für die ZDF-Serie über die Vertreibung.
Ja, das ist ein Dokument. Für mich ist es eine historische Quelle der neuesten Geschichte. Und zwar ein Beispiel der Fälschung und der starken Fälschung der Geschichte. Im Dezember des vorigen Jahres wurde im Fernsehen und auch in dieser Zeitschrift eine Reihe von Dokumentarfilmen und auch Kommentare veröffentlicht, wo zum Beispiel auch, und nur das war in der Zeitschrift veröffentlicht, auch das Bild oder eine Fotografie der ermordeten Kinder und Frauen, die nach dieser Zeitung oder nach diesem Film Opfer der tschechischen Mörder waren, nach dem Krieg. Aber unsere Archivare aus dem Archiv der Hauptstadt Prag haben gefunden, dass es eine Fälschung ist, dass diese Fotografie eine Dokumentation der Ermordung der tschechischen Frauen und Kinder vom 6. Mai 1945 aus Prag war und dass diese Leute von den SS-Gruppen ermordet wurden. Also wenn wir auf diesem Niveau sprechen sollen, dann kann kein Verständnis kommen. Also solche Fälschungen sollte es nicht geben.
Worin sehen Sie die Ursache dafür, dass diese Thematik heute so aktuell ist oder dass die Kommentare sich diesen Beziehungen widmen?
Das sehe ich als ein Unglück in der neuesten Geschichte. Am Anfang der 90er Jahre konnte man sehen, dass sich die Entwicklung der Beziehungen zwischen den Tschechen, Deutschen und Österreichern sehr gut entwickelt. Ich hatte auch damals sehr schöne Hoffnungen und meinte, doch ist diese Problematik Vergangenheit. Man muss es analysieren, kommentieren und so weiter, aber es ist Vergangenheit, Geschichte. aber dann die ungeheure Aktualisierung dieser Thematik, auch mit Eigentumsfragen verbunden und so weiter, Politisierung, Frage der Grenzen und so weiter, ja, einerseits aus der militantesten Gruppe der Sudetendeutschen, andererseits aus einem Teil der Journalisten, brachte eine gewisse Unruhigung in die tschechische Gesellschaft und leider diese eventuell lineare Entwicklung zu immer besseren Kenntnis, besseren Verständigung und so weiter wurde teilweise verbrochen. Aber ich bin hier optimistisch. Ich hoffe und ich weiß und man sollte immer wissen, Schicksal der Tschechen ist das Leben zwischen den Polen, Slowaken, Österreichern und Deutschen. Aber auch für die Deutschen und Österreichern ist ein Schicksal das Zusammenleben oder Koexistenz mit den tschechischen Nachbarn.
Meine letzte Frage, auch Günter Verheugen, der vor kurzem in Prag war, hat sich die Frage gestellt, warum sind die tschechisch-deutschen Beziehungen komplizierter oder tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen komplizierter als die Beziehungen zum Beispiel zwischen den Polen und den Deutschen, die aus Polen ursprünglich stammten. Was meinen Sie, warum ist es so?
Ich schätze Herrn Verheugen sehr hoch und auch sein Verständnis für die komplizierte Situation der mitteleuropäischen Staaten und Nationen und so weiter. Also das ist notwendig, auch diese Fragen stellen, wie er in diesem Falle gesagt hat. Aber meiner Meinung nach kann man es wenigstens teilweise beantworten. Die Sudetendeutsche Gruppe war in einer ganz anderen Situation schon seit fast dem Anfang des vorigen Jahrhunderts als die Deutschen, die abtransportiert oder vertrieben wurden aus dem Gebiet Polens oder Russlands und so weiter. Und zwar könnte man folgende Gründe nennen. Erstens, die Sudetendeutschen hatten während der 20-jährigen Existenz der ersten tschechoslowakischen Republik hatten die beste Möglichkeit von allen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa, sich zu organisieren, sich an der Regierung in der Tschechoslowakei sich zu beteiligen und so weiter. Aber zugleich, das waren die damaligen sogenannten Aktivisten. Aber die Negativisten hatten in dieser Zeit ganz freie Möglichkeit, ein negatives Bild und solche Stellung zur Tschechoslowakei zu formulieren. Und dort war schon im Jahre 1938 die Möglichkeit, sich als eine Volksgruppe zu fühlen, sich zu formieren. Danach, und das muss einmal gesagt werden, haben sehr viel dafür gemacht, dass die Tschechoslowakei liquidiert wurde und dass die Pläne für die totale Liquidierung der tschechischen Nation und allen Tschechen vorbereitet wurden. Das ist so wahr, leider, aber das ist schon ein Teil der Geschichte der Sudetendeutschen. Sie wollen es nicht wissen, aber dann müssten diese Leute auch die Bücher von Detlef Brandes und Volker Zimmermann und anderen lesen, um das zu erkennen. Die Sudetendeutsche Volksgruppe hatte die im Wesentlichen besten Möglichkeiten unter der Schirmherrschaft Bayerns, sich neu zu formieren und so weiter. Und hier blieb die Grenze zwischen Böhmen und Bayern. An der Grenze Polens und Deutschlands war die DDR und dort war die Situation in vielen Aspekten schlechter. Aber in diesem Sinne die Denazifizierung, in diesem Falle durch Kommunisierung, aber das war eine Unterbrechung der nazistischen Vergangenheit. Mit dem Teufel, aber doch. Und diese Kontinuität bei den anderen, sagen wir, Vertriebenen, ist nicht. Das ist eine Spezialität der Sudetendeutschen. Aber jedenfalls möchte ich sagen, ich habe viele Freunde unter den Sudetendeutschen, nicht nur unter Deutschen, das ist klar. Ich bin Mitglied des Collegium Carolinum und ich habe sehr mit den Sudetendeutschen Freunden zusammengearbeitet im Rahmen der Stiftung Brücke, Most und so weiter. Man muss diese Seiten betonen. Das ist Zukunft. Leider sind hier solche Störungen, aber man muss, obwohl wir Historiker sind, möglicherweise auch deshalb, weil wir etwas mehr über die Geschichte wissen, müssen wir vor allem die Zukunft betonen. Das ist die Frage der nächsten Generationen, nicht die Frage unserer Großväter, die leider in den Kriegen waren und in der Liquidierungen. Man muss die Zukunft betonen.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Soweit das Gespräch, das Markéta Maurová mit Professor Jaroslav Pánek, dem Direktor des Instituts für Geschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag, geführt hat. Und nun zu unserem zweiten Beitrag. An einem Feiertag sollte auch die Musik nicht zu kurz kommen, sonst wäre es kein richtiger Feiertag. Wie aber könnte man dies in Tschechien besser tun als mit der hierzulande sprichwörtlich bodenständigen Blasmusik? Also rein ins Vergnügen, bei dem Sie unser freier Mitarbeiter Philipp Kaute begleiten wird.
Blasmusik aus den böhmisch-mährischen Landen ist berühmt und beliebt und man könnte Böhmen und Mähren fast schon als eine Art Hochburg der Blasmusik bezeichnen. Das ist vielen bekannt. Aber wussten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Region europaweit vorne liegt in Sachen Blasmusik? Die Kapelle Gloria aus Brno-Brünn in Südmähren verdiente sich im Jahre 2000 den Titel Europameister der Blaskapellen. Gloria, das sind 13 Musiker und 3 Sänger unter der Leitung von Zdeněk Gurský. Die beste Blaskapelle des Kontinents hatte vor kurzer Zeit einen Auftritt in der hessischen Gemeinde Taunusstein, ganz in der Nähe von Frankfurt am Main. Über den Abend und über die Kapelle erfahren Sie in den folgenden Minuten etwas mehr. Mein Name ist Philipp Kaute. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Liebes Publikum, guten Abend. Wir begrüßen euch recht herzlich. Wir wünschen euch ein paar schöne Stunden mit uns in guter Atmosphäre mit der Blaskapelle Gloria. Mit Kapellmeister Zdeněk Gurský. Wir hoffen, dass Sie mit uns einen schönen Abend verbringen. Also, meine Damen und Herren, heute echt für Gloria!
Die Blaskapelle Gloria gibt es seit 1995. Rund 120 Auftritte haben die Musikanten jedes Jahr. Dabei absolvieren sie nur wenige Auftritte zu Hause in Tschechien. Die meisten Engagements bekommt Gloria in Deutschland und Österreich. Außerdem war die Blaskapelle schon in der Schweiz, in Frankreich, den Niederlanden und in Belgien auf der Bühne. Seit dem 8-jährigen Bestehen der Kapelle spielen die Musiker inzwischen regelmäßig in Innsbruck in Österreich und in Schwabenhausen bei München. Wie es zur Gründung von Gloria kam, das erzählt der Kapellmeister Zdeněk Gurský. Ich spiele schon seit meiner Jugend Blasmusik, erzählt Zdeněk Gurský. Später habe ich auch während meiner Armeezeit Soldatenmusik gemacht. Am Brünner Konservatorium und an der dortigen Akademie fand ich talentierte Musikanten, aus denen ich dann eben eine kleine Kapelle zusammenstellte. Soweit Zdeněk Gurský. Und schon 5 Jahre nach der Gründung setzte sich Gloria im bayerischen Wallerstein in der Profiklasse durch, und zwar gegen 23 andere Kapellen und überzeugte die Jury der europäischen Meisterschaften. Doch das ist nicht der einzige Erfolg. Seit 1995 hat Gloria bereits 14 CDs auf den Markt gebracht. Da stellt sich natürlich die Frage, was denn die Gruppe eigentlich so erfolgreich macht. Wir sind offenbar deshalb so erfolgreich, erzählt der Kapellmeister, weil wir ausgezeichnete Musiker haben, die alle ihr Instrument hervorragend beherrschen. Außerdem haben wir ein gutes Repertoire. Wir spielen für alte und für junge Leute. Das heißt, wir spielen nicht nur Polka und Walzer, aber auch moderne Musik für ein breites Publikum. Und das finden die tschechischen Musiker, wie erwähnt, in vielen Ländern vor. Der Unterschied zwischen dem deutschen bzw. österreichischen und dem tschechischen Publikum ist am Geschmack festzumachen. In Tschechien wollen die Leute mehr Gesang, erzählt Zdeněk Gurský, während die deutschen und österreichischen Zuhörer mehr Instrumental- und Solostücke hören wollen. Das Publikum in Deutschland ist hervorragend, weil es die ungewöhnlichen Leistungen der Solostücke zu schätzen weiß, so der Kapellmeister. Wenn die Musiker von Gloria auf der Bühne stehen, dann ist da mehr als nur Trompeten, Flügel, Hörner, Klarinetten, Posaune, Tuba und Schlagzeug zu hören. Für etwas Klamauk und Blödeleien ist bei der Blaskapelle immer Zeit. Und dies macht die Gruppe bei den Zuschauern sympathisch, wie zuletzt bei ihrem Auftritt im hessischen Taunusstein. Musik.
Radio Prag veranstaltet auch dieses Jahr wieder einen großen Hörerwettbewerb. Das Thema des Wettbewerbs ist Prag, die Hauptstadt der Tschechischen Republik, deren Name auch in dem Titel unserer Sendestation und unseres Wettbewerbssponsors, den Prager Brauereien, enthalten ist. Ihre Aufgabe ist es, in einem kurzen Text auf die folgende Frage zu antworten. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Die originellste Antwort belohnen wir mit einem einwöchigen Aufenthalt für zwei Personen in der Tschechischen Republik inklusive Anreisekosten. Ein Rückflugticket aus der Hauptstadt ihres Herkunftslandes. Den einwöchigen Aufenthalt sponsert Staropramen, das Bier aus Prag. Im Rahmen des Aufenthaltes findet auch ein Besuch in der Prager Brauerei sowie bei Radio Prag statt. Weitere 50 Gewinner erhalten Souvenirs von Radio Prag. T-Shirts, Reisetaschen etc. Die 12 besten Antworten werden mit einem tragbaren Rundfunkempfänger belohnt. Außerdem kann sich jeder, der eine Antwort schickt, auf ein kleines Souvenir freuen. Bitte senden Sie Ihre Antworten bis zum 16. Juni 2002 an die Adresse Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99 Prag 2, Tschechische Republik. Oder per E-Mail an cr@radio.cz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden in der Sendung vom 30. Juni bekannt gegeben. Über den Verlauf des Wettbewerbs werden wir Sie in der regelmäßigen Sendereihe Hörerforum informieren. Und zum Schluss noch einmal die Wettbewerbsaufgabe. Wen oder was stelle ich mir vor, wenn man Prag sagt? Der Einsendeschluss ist der 16. Juni.
Chodíval, chodíval, ťukal na okénko. Chodíval, chodíval, ťukal na okénko. Spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyšíš, má zlatá panenko. Spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyšíš, má zlatá panenko.
Und das war's von unserem Sonderprogramm zum 8. Mai. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann schalten Sie wieder ein. Radio Prag, die Auslandswellen des Tschechischen Rundfunks. Nenom, že já tobě prý, to značí tobě, kteří ti nesmím.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.